And now, if you want to join me again, it's time for baseball!
Driven deep to right field. There it goes! See ya!
On down. Here comes a 1-2 pitch. Red Sox win the World Series. That is hammered. Oh my! A big fly for Mark Trumbo. 2-0 Halo. Strike three call. You can talk to the hand.
Drives one. Deep left field. Back goes Upton. Back near the wall. It's out of here. Bartolo has done it. The impossible has happened!
Hallo, Baseball Deutschland. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit 4 Podcast-Folgen, wo David mich, während ich reinzähle, nicht zum Lachen bringt und wir tatsächlich gleich vom Countdown in den Podcast starten können. Und er muss einfach sagen, ja, er sieht überarbeitet aus. Da sind Augenringe unter den Augenringen und David hat so viel gearbeitet, hat schon keine Haare mehr auf dem Kopf. Das ist alles ausgerissen, aber dennoch hat er es eingerichtet, der Mann, ohne den diesen Podcast ganz bestimmt nicht mehr existieren würde, der einzigartige, der einmalige, my brother from another mother, auch wenn er nichts von meiner Hochzeit erfahren hat und ich ihm nicht an Second Base getost habe, entschuldige ich mich jetzt im Vorfeld, einfach weil wir die Folge kurz halten wollen und Gas geben wollen, dass die Leute auch hier schön in ihr Wochenende starten können, aber wo war ich stehen geblieben? Der Bomber der Nation, der Klaus Kleber des deutschen Baseballs, der Star der dritten Mannschaft der Berlin Flamingos. Mein guter Freund. Zweite Mannschaft aufgestiegen. Okay, Entschuldigung. Star der zweiten Mannschaft. Ja, gut, dann vielleicht nicht mehr Star der Mannschaft. Aber egal, er ist. Ihr wisst, wer es ist. Wenn ihr bis jetzt noch nicht wisst, wer auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt, dann solltet ihr vielleicht eine Folge zurückspulen und da das Intro hören. Er ist der einzigartige, der einmalige David. Okay. Kania. Hallo, David.
Hallo Martin, the Beard, Selzer. hallo Baseball Deutschland. Ich hoffe, allen da draußen geht's gut. Wir entschuldigen uns auch hier nochmal an dieser Stelle für diese etwas verspätete Bundesliga-Rückschau-Folge. Wie ich schon öfters mal erwähnt habe, also dieses PayPal- und Me-Konto ist immer noch irgendwie relativ leer und dementsprechend muss ich doch noch mit normaler Arbeit meine Brötchen irgendwie verdienen und dementsprechend war es mir Dienstag wie üblich leider nicht möglich aufzunehmen. Ich entschuldige mich vielmals dafür. Gestern Training, das ist wichtig, denn am Wochenende steht auch in der zweiten Mannschaft ein ganz wichtiges Spiel an gegen die Eagles aus Marlow. Die sind zu Gast im Flamingo Park und es soll sehr heiß werden und da ist jede Trainingseinheit sehr, sehr wichtig. Deshalb freue ich mich, Martin, dass du spontan, wie du bist und flexibel, wie du bist, heute Zeit gefunden hast, mit mir hier über Baseball zu quatschen. Und ich verliere keinerlei unnötige Minute, denn wir wollen auf jeden Fall mit Baseball-Bundesliga vom vergangenen Wochenende starten. Für euch da draußen, wir werden einen kurzen Abriss vielleicht an den Champions Cup machen, der zurzeit in Bonn stattfindet und wo es auch sehr, sehr viele spannende Spiele gab und gibt, mit ersten Erfolgen bereits für die deutschen Mannschaften. Das heißt, der Wettergott meint es irgendwie bei den großen Turnieren in Bonn nicht immer unbedingt gut. Es regnet scheinbar in Bonn auch wieder jetzt während dem Champions Cup, sodass einige Spiele schon verschoben werden mussten. Aber es ist halt so. Und dementsprechend, Martin, lass uns direkt loslegen. Denn letzte Woche Freitag ging es quasi in der Bundesliga Süd los. Und da trafen die Guggenberg-Legionäre auf die Mainz Athletics. Und ja, für die Mainz Athletics ging es quasi um nicht mehr und nicht weniger als darum, weiterhin Playoff-Chancen zu wahren. Wir haben starke Stuttgarter, wir haben starke Münchner. Jetzt kommt natürlich mit den Legionären eine Mannschaft daher, die gerade im Süden dabei ist, so ziemlich alles aufzufressen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und auf jeden Fall zumindest mal eine echte Standortbestimmung für die Mainzer, die sich auch mit Austin Gallagher echt gut wieder verstärkt haben, also einen alten Bekannten wieder zurückgeholt haben. Und dementsprechend war es sehr, sehr spannend zu sehen, wie sie diese Spiele angehen würden. Und man muss sagen, die Legionäre haben nichts anbrennen lassen. Martin.
Du nimmst du mir genau genommen schon die Butter so ein bisschen vom Brot, denn sie haben nichts anbrennen lassen. Erste Inning war beidseitig ein bisschen ruhig, aber dann schon im zweiten Inning merkt man sofort, dass die Legionäre aufgestanden sind, um zu siegen. Sie sind nach Mainz gekommen, um Siege nach Hause zu fahren. Das, was unsere zweite Mannschaft am Wochenende gegen die dritte Mannschaft von Mainz hoffentlich auch macht, denn in genau diesem Stadion, wo dieses Spiel stattgefunden hat, werde ich am Sonntag auf dem Hügel stehen, wie ich mein Glück schon kenne. Und im zweiten Inning geben die Guggenberg-Legionäre einfach 4 Runs nach Hause, schaffen es, 4 Punkte zu erzielen. Mainz so ein bisschen getroffen, kann dann nicht wirklich gegenarbeiten, sind sehr lange punktelos. Im siebten Inning setzen die Legionäre nochmal 2 drauf zum 6:0. Und dann erst im achten Inning, tatsächlich im späten achten Inning, schaffen es die Mainz Athletics tatsächlich erst die ersten Punkte zu machen. Petrol bis dahin fehlerfrei, möchte man nicht sagen, aber bis dahin die Mainzer Offensive schön klein gehalten, aber dann ist es halt einfach passiert und du hast vorhin schon gesagt, Gallagher ist der Mann, Gallagher schafft mit 2 Hits und einem Double in 3 At-Bats selber einen Run zu machen und schon einen der Punkte nach Hause zu bringen. Der andere ist dann Kutowski in diesem Inning, der nach Hause kommt. Ja, muss man einfach gestehen, die Mannschaft der Legionäre im Süden auf Platz 1 der Tabelle, im Süden eine der stärksten Mannschaften, zeigen sie auch hier im kompletten Spiel durch. Wildenhain auf Mount hat seine dritte Niederlage jetzt eingefangen, 6 Innings gepitcht, 5 Strikeouts geworfen auf 108 Pitches und Tim Stahlmann hinten dann konnte das Spiel halt knapper halten. Die 2 Innings hat aber dennoch wieder 2 Runs abgegeben und hat einfach das Pitching von den Legionären mit Petrol, der 8 Innings durchgeworfen hat und auf 7 Hits 2 Runs zugelassen hat und Schüler hinten dran, der im 9. Inning das zugemacht hat, 1 Inning durchgeworfen auf 7 Pitches. 7 Pitches für 3 ausgebraucht, das ist eine gute Verwertung. 5 Strikes waren diese 7 Pitches. Keine Strikeout geworfen, aber halt die Ground oder Fly aus gesammelt und seine Mannschaft damit zum Sieg geführt. Ja, zeigt zum einen, wie stark die Legionäre tatsächlich weiterhin sind und zum anderen, dass Mainz mit dem Platz in der Tabellenmitte bleibt bei seinen Erwartungen, dass man eigentlich stellt, wenn man den Tabellenplatz sieht und spielt vielleicht ein bisschen unter dem, was manche von Mainz erwarten, aber kommt einfach, die Legionäre dieses Jahr kommt dazu, dass sie unglaublich stark sind. Und halt einfach die Mainzer wird früh 4 Runs reingekommen und dann Petroy mit dem guten Pitching. Da kommst du nicht wirklich gut gegen an. Also so ein gutes Pitching, wenn du das gegen dich hast, da ist es halt auch unglaublich schwer, Punkte zu erzielen. Es ist unglaublich schwer, so einen Moment zu bekommen, wo du durchmarschieren kannst, wo du so einen Angriff starten kannst. Vor allen Dingen bei einer geringen Anzahl an kostenlosen Bases, nämlich kein Error und nur 2 Walks, musst du halt tatsächlich komplett selber arbeiten. Und das ist gegen so eine starke Mannschaft, so ein starkes Pitching, so eine starke Defensive halt oft recht schwer.
Ja, du hast es schon erwähnt, Christian Petrol, 10 Strikeouts hier gesammelt in diesem ersten Spiel. Also auf jeden Fall ein Garant in der Defensive. Das ist tatsächlich so ein relativ sicheres Spiel der Guggenberg-Legionäre hier in dem Fall war. Man muss halt auf jeden Fall festhalten, die Mainzer nicht absolut chancenlos hier. Ja, also auch nicht abgeschlachtet oder sonst was, sondern war more or less ein Baseballspiel, wie man es jeden Tag erlebt, relativ eng beisammen, defensiv auf beiden Mannschaften sehr, sehr gut und das sollte auch, glaube ich, für beide Teams immer das Ziel sein, dass die Defense da sehr, sehr stark dabei ist und das Ganze hält. Und weiter ging es dann am Samstag mit dem Rückspiel der Mainzer gegen die Legionäre und da bot sich ein ähnliches Bild, Martin.
Ja, ein ähnliches Bild, aber dann noch stärkere Mainzer. Wir sagen ja die ganze Zeit, Caleb Bowman, einer der großartigsten Pitcher, der zurzeit in Deutschland unterwegs ist, hat hier auch wieder auf dem Hügel gestanden und so viel können wir vorwegnehmen. Er hat seinen 7. Sieg gesammelt, doch war es jetzt nicht so eine einfache Caleb Bowman-Show, wie man es so ein bisschen erwarten würde. Er hat ein paar Probleme gehabt, nur 3 Strikeouts geworfen, hat einen Home Run an eben schon vorhin erwähnten Austin Gallagher abgegeben. Der war halt auch der Garant für die Mainzer Offensive. Stand am Ende des Spieles, stand er 3-3 mit 2 Home Runs, 2 RBIs, selber 3 Runs gemacht und einmal geborgt. Also wenn Gallagher an die Base an Schlag mal gegangen ist, war er sicher an der ersten Base und auch noch dreimal davon sicher zu Hause. Aber wo fangen wir an? Wir fangen im ersten Inning an und Mainz kann im ersten Inning tatsächlich schon auf einen sehr starken Bowman scoren, kann die Punkte reinbringen. Dauert es bis zum dritten Inning, bis die Legionäre antworten und sie antworten selber mit 3 Runs. Dann nochmal einen im sechsten und einen im siebten. Im siebten schaffen es halt die Mainz Athletics tatsächlich Punkte nach Hause zu bringen. Und dann ist das achte Inning auf die Legionäre nochmal erhöhen und dann kommen wir ins neunte Inning, wo die Legionäre 4 nachlegen und die Mainz Athletics 2 zum Endstand von 10-4, was bei Mainz jetzt vielleicht nicht überraschend ist, aber sehr aufsehenerregend ist, dass sie in diesem Spiel 2, 3, 4, 5 Pitcher einsetzen müssen, um über die komplette Distanz zu kommen. Auf der anderen Seite, Bowman und Tomek machen das Ding halt so ein bisschen unter sich aus. Tomek kriegt seinen dritten Save, nicht weil das Spiel so knapp war, sondern weil er 3 Innings hinten raus nachgepitcht hat. Enciondo, Clifton, Müller, Kotowski und Mosier auf Seiten der Mainzer haben halt das Spiel nicht wirklich richtig unter Kontrolle bekommen. Und ab dem dritten Inning hat es halt wirklich so ausgesehen, dass die Legionäre ihr übliches Ding durchfähren. Sehr viele Pitches haben sie werfen müssen, die Mainzer. 189 Pitches werfen. 46 Mal gingen die Legionäre an den Schlag. Davon 6 Mal wurden sie gewalkt und Mainz dazu noch 3 Errors gemacht. Also den Legionären halt auch wirklich das Spiel so ein bisschen zurückgegeben mit den Fehlern. Zu ihren 3 Errors kommen auch nur ihre 3 Hits. Also im zweiten Spiel auch nicht komplett chancenlos, aber halt die Legionäre halt einfach 2, 3 Schippen besser, 2, 3 Schippen aggressiver und haben das Ding halt dann einfach verdient nach Hause gebracht.
Absolut verdient nach Hause gebracht und 3 Hits und alle 3 von Austin Gallagher, der hier verantwortlich zeichnet, 2 davon Solo Home Runs. Also dieser junge Mann, in Anführungszeichen, wer weiß, wo wir wären, wenn dieser Mann von Saison an Beginn an bei den Mainzern gewesen wäre. Denn in dieser kurzen Zeit hat er schon gefühlt 25 Home Runs gehauen. das spricht auf jeden Fall Bände und zeigt, wie offensiv stark er ist. Die 3 Errors tun natürlich ihr Übriges gegen so eine starke Mannschaft wie die Guggenberg-Legionäre. Darf man in der Defense am besten keine Fehler machen, um in Schlagdistanz zu bleiben. Und ja, für die Mainzer ist es jetzt natürlich nochmal ein Ticken schwerer. Sie sind jetzt doch schon ein Stück hinter den Stuttgart Reds, die vor ihnen in der Tabelle rangieren. Jetzt nicht komplett uneinholbar. Es ist ja noch ein bisschen was zu spielen.
Ja, und Stuttgart muss einige Spiele nachholen noch, vor allen Dingen.
Stimmt. Wie gesagt, also es bleibt auf jeden Fall spannend, es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie sich das Ganze schlussendlich dann regelt. Und dann gehen wir schnurstracks zum nächsten Spiel, über das wir reden wollen. Ich würde sagen, lass uns doch einfach mit den Cologne Cardinals gegen die Berlin Flamingos anfangen. Martin, und zwar waren hier die Vorzeichen für die Cologne Cardinals. Sie wollten auf jeden Fall die Ausgangsposition in der Bundesliga Nord noch mal ein bisschen verbessern, ein bisschen weiter rankommen, weg von dem Tabellenende. Und die für die Flamingos das hoch ausgelobte Ziel, die Playoff-Teilnahme. Dazu bräuchte es auf jeden Fall jeglichen Sieg, den man hier entführen könnte. Das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre ein Sweep der Kölner. Und ja, was soll ich sagen? Es wurde ein Sweep der Kölner. Man war sich vielleicht der ganzen Sache ein bisschen zu sicher, Martin.
Ja, dafür muss man aber sagen, es hat alles richtig, richtig, richtig gut angefangen für die Flamingos. Im Kampf der Vögel des Nordens haben die Wasservögel im Gegensatz zu den Kardinälen 3 Runs im ersten Inning gemacht. Dann mit eurem Headcoach und Starting-Pitcher Marques Ramirez auf dem Mound hat das Ganze natürlich schon sehr gut ausgesehen und sehr gut angefangen. Jedoch schaffen es die Kölner, sich zurückzuarbeiten. Einen Run da im dritten, einen Run da im vierten und dann im sechsten bringen sie 3 Stück nach Hause und übernehmen die Führung, die sie im 8. Inning tatsächlich nochmal ausbauen können. Die Cardinals vor allen Dingen richtig, richtig gut am Schlagen, haben ganze 14 Hits gelandet, bei 2 Errors und 4-mal umsonst auf die Base gewalkt. Kommt da schon eine ganze Menge Bases zusammen, aber im richtigen Momenten halt nicht die Doubles oder Triples gehauen, um die Punktzahl noch höher zu bringen. Aber Berlin, alles dagegen geworfen, alles dagegen versucht, auch bei 14 Hits, die sie abgegeben haben, ein richtig starkes Pitching. Also Marquez Ramirez und Spezia, der hinterhergekommen ist, insgesamt 14 Strikeouts geworfen. Aber die Kölner offensiv richtig stark, 2 Home Runs geschlagen. Einer von Gosch und einer von Stadler, der Pinch-Hitter am Ende des Spiels geworden ist und noch einen Ball rausgehauen hat. Also im richtigen Moment halt die Bälle getroffen, unglücklich halt 1 oder 2 Bälle zu sehr in der Zone liegen lassen. 14 Hits auf 14 Strikeouts ist eine gute, ausgeglichene Statistik für die Berliner Pitcher an dem Tag gewesen. Halt die Offensive hat nach dem ersten Inning halt keinerlei Licht mehr gesehen. Kaczynski hat 9 Innings durchgepitcht, 9 Strikeouts geworfen und 6 Hits zugelassen. Sehr guter Tag erwischt da auf dem Hügel für Köln, der die Berliner Offensive nach dem ersten Inning sehr klein gehalten hat und halt auch die Defensive mit 2 Errors auf beiden Seiten haben sich dann Duell auf Augenhöhe gegeben, was eigentlich ein sehr schönes Baseballspiel war.
Ja, wie du schon sagtest, Paul Stadler mit einem Three-Run-Home-Run, der letztlich die Führung gebracht hat für die Domstädter und dann noch mit Samuel Gorsch mit einem Solo-Home-Run, der dann den berühmten Sargnagel auf den Deckel draufgehauen hat, zumindest mal was Spiel 1 angeht. Leider, ich habe es ja vorhin gesagt, Spiel 2 auch nicht besonders stärker, was die Offensivleistung der Berlin Flamingos angeht. Mir kommt es auch so vor, dass in der letzten Zeit die Offensive der Flamingos immer mehr so ein bisschen ins Schwächeln gerät, nicht mehr diese Power hat, sage ich mal, vom ersten Drittel der Saison, wo man ja auch immer sich irgendwie rankämpfen konnte, es zumindest mal vielleicht ein Spiel gab von einem Doubleheader, wo man vielleicht nicht so stark war, aber zumindest mal ein Spiel, wo wirklich das Hitting einfach gelaufen ist. Ja. Da hoffen wir natürlich, oder zumindest mal ich für meinen Teil, dass sich das Ganze nochmal für den Rest der Saison nochmal so ein bisschen stabilisiert und nach vorne bringt. Und denn in Spiel 2, klare Sache, 8-1 für die Domstädter und kurzer Prozess gemacht mit den Berlinern.
Ja, und hier war auch wieder der Dreh- und Angelpunkt halt einfach das Pitching, das an dem Tag aufgetaucht ist oder vielleicht einfach die fehlende Offensivpower der Flamingos an der Stelle. Nur einen Run auf 3 Hits gemacht, wohingegen, wie du schon gesagt hast, die Cologne Cardinals insgesamt 8 Runs erzielt haben. Wieder ein Home Run reingekommen. Im zweiten Inning ist das Ding passiert, bringt auch die Punkte nach Hause. Die Flamingos nicht so hungrig, nicht so mental stark, habe ich das Gefühl. Der einzige Run, der reingekommen ist, tatsächlich auch nur im 9. Inning reingekommen. 2 Errors wieder defensiv ist in Ordnung, kann man so machen, aber halt einfach, ich habe vorhin schon gesagt, Pitching. Ben Runion, der auf dem Hügel gestanden hat für die Cologne Cardinals, 8 Innings durchgepitcht, 2 Hits zugelassen, 12 Strikeouts geworfen, vor allen Dingen nur 2 Leute gewalkt. Auf 96 Pitches, 28 Batter gefaced. Sehr gute Statistik für den Mann hier aus der Domstadt. Und die Cardinals halt haben Geschenke angenommen. Also war halt wieder gut erarbeitet. Also 8 Runs auf 12 Hits. Die Cardinals aggressiv am Schlag. Die Cardinals haben die Pitcher der Flamingos gut gesehen, haben ihre Chancen genutzt und haben halt einfach mal diesem Spiel bewiesen, dass sie nicht in den Keller gehören, den sie die Saison vielleicht die ganze Zeit haben. Ob das jetzt ein Glanzspiel der Cardinals war, ob es ein Ausrutscher der Berlin Flamingos war, das müssen wir in den weiteren Wochen nochmal sehen. Zurzeit, wenn man die Tabelle sich anguckt, sieht es halt eher so aus, als ob es ein Ausrutscher der Flamingos und ein Glanzspiel der Cardinals auf demselben Tag war. Weil wenn sich das Pitching der Cardinals vor allen Dingen so weiterhin einschießen kann, wenn die One-Two-Kombo weiterhin so gut arbeiten kann, dann sind dieses Jahr noch ein paar Siege mehr drin.
Das bleibt natürlich abzuwarten. Das kommt jetzt noch in der Zukunft. Und die allgemein in der Bundesliga Nord, es ist ein Hauen und Stechen auf allerhöchsten und engsten Niveau. Und dementsprechend spannend bleibt es, zumindest mal was die Playoff-Ränge da angeht. Und wir verfolgen das natürlich weiterhin für euch sehr, sehr eng. Jetzt springen wir wieder in den Süden zu unseren Freunden von den Tübingen Hawks, die ja zurzeit ja eine sehr, sehr schwere Zeit irgendwie durchmachen. Ja, also diese Leichtigkeit, diese Lockerheit, die wir von ihnen an sich gewohnt waren, diese Frische, dieses Unbekümmerte, was wir zumindest mal aus der Ferne auch erleben. Ich ja viel weiter als du. Deshalb hoffe ich ja, dass du irgendwann mal tatsächlich mal den Weg da in den Ballpark nach Tübingen schaffst, an einem schönen Wochenende deine Frau einpackst, deine Hunde und dir einfach mal einen schönen Ausflug ich wollte schon sagen, ins badische Land machen, aber ich glaube, da würde ich jetzt richtig Ärger für kriegen. Also auf keinen Fall Bade.
Ich bin ganz kurz davor, Tübingen einfach mal zu googeln, weil wenn du mir jetzt die Deutschlandkarte hinhalten würdest,
ist in der Nähe von Stuttgart, liegt auch nicht weit entfernt von dem Gegner, mit dem sie es am Wochenende zu tun hatten, den Heidenheim Heideköpfe. Und ja, die Heidenheim Heideköpfe, die haben sich gedacht, okay, wir spielen jetzt diese Woche den Champions Cup in Bonn. Und ja, da brauchen wir mal ein bisschen Practice. Ja, wir brauchen ein bisschen Betting Practice. Wir müssen ein bisschen lockerer werden. Wir müssen hier ein bisschen zeigen, was unsere Offense drauf hat. Und leider waren die Leidtragenden und die geprügelten Hunde, tut mir leid, dass ich das so sagen muss, an diesem Wochenende die Tübingen Hawks. Denn in beiden Spielen gab es ganz, ganz heftig Hau, Martin.
Ja, ich habe auch schon tatsächlich an den Vorstand der Heidenheim Heideköpfe einen Beschwerdebrief auf Papier verfasst und abgeschickt. Ihnen war scheinbar nicht bewusst, dass Hawks, also Greifvögel, in Deutschland unter Naturschutz stehen und nicht so zum Abschuss freigegeben werden können, wie das ihre Mannschaft gemacht hat. Denn wen möchten wir was vormachen? Heidenheim Heideköpfe haben die ganz dicken Batterien ausgepackt, haben die ganz dicken Muskeln ausgepackt, hat sich jeder mal gedacht, heute möchte ich einen Hit haben. Und in Spiel 1 20 Hits,
wow,
zum 19-1. Bin ich im richtigen, weil die sind beide so hoch. Ja, ich bin im richtigen, 19-1 auf 20 Hits.
Ja.
Also ich glaube, ich überrasche jetzt niemanden, wenn ich sage, das Ganze war Mercy Rule. Nach 6 Innings war das Ganze vorbei, obwohl das erste Inning halt tatsächlich auf ein spannendes Spiel uns eingestimmt hat. Denn Heidenheim erzielt 2 Runs und Tübingen Hawks können sofort gegensetzen. Die können sofort Punkte setzen. Hier, Wyant am Schlag ist die Glanzleistung seiner Mannschaft. Auch springen den Run-Reim halt auf keinen Hit, wie mir das unser wunderbares Programm sagt. Also eher so ausgesehen, als ob das Pitching auf Seiten der Heidenköpfe ein paar Probleme hätte. Nee, dann frage ich mich, wie sind wahrscheinlich auf Errors? Ja, auf Errors sind sie da reingekommen, okay. Halt einfach ein schlechtes Inning der Heidenheim Heideköpfe und haben sich gedacht, okay, wenn das öfter passiert, kriegen wir vielleicht doch Probleme. Und haben sich entschieden, 5 Runs im 2., 3 im 3. und dann nochmal 5 im 5. und 4 im 6. zu 19-1 Endstand. Die Tübingen Hawks mit Pitcher Schmidt und Bura halt chancenlos. Also wenn jemand einen dunklen Tag hatte, dann hier der Herr Schmidt mit 5 Innings durchgepitcht, 18 Hits abgegeben, 15 Runs haben sie erzielt, 14 davon waren earned, einen Home Run abgegeben. Halt, muss man ihm hochloben, kein Base on Ball. Also da haben die Heidenheimer sich einfach nicht genug Bälle angeschaut. Die haben einfach den ersten oder zweiten jedes Mal weggehauen. Und auf anderen Seite, Jansen, Kriegsby und Gruber haben man halt einfach, um die Arme kurz und frisch zu halten. Du hast schon gesagt, es ist Champions Cup, da möchte man seine Pitcher nicht ausmerzen, ein Wochenende vorne dran. Die haben sich die 6 Inning halt ein bisschen aufgeteilt, 67 Pitches geworfen. Das ist ein sehr angenehmer Bullpen für 3 Pitcher, 67 Pitches, das kann man sich mal so aufteilen. Und da kann man einfach wirklich nicht viel drüber sagen. Halt Home Runs von Gary Owens und Sean Larry, das überrascht jetzt auch wieder niemanden, am wenigsten uns. Und ja, 19-1 das erste Spiel.
Ja, Gary Owens, erstmal herzlichen Glückwunsch, ist Vater geworden, jetzt letzte Woche. Also dazu auch alles Liebe, alles Gute, falls er das hört oder dass irgendeiner seiner Teamkameraden oder sonst wie es an ihn reingetragen wird. Nur das Beste, Gesundheit für Frau, Kind, Familie und alles, was dazugehört. Und scheinbar hat er sich tatsächlich auch da irgendwie angespornt gefühlt, dass er da noch mal ein bisschen was raushaut. Vier Hits an diesem Tag, davon ein Grand Slam zum Abschluss. Ja, kann man mal so machen und dementsprechend ein sehr, sehr guter Start in diese Woche. Ja, wie erwähnt, Champions Cup stand an und ja, was wäre da besser als ein Spiel in Mercy Rule gewinnen? Lass doch mal zwei Spiele in Mercy Rule gewinnen, damit wir auf jeden Fall uns ein bisschen die Körner sparen. Denn auch das zweite Spiel gegen die Tübingen Hawks und liebe Freunde von den Tübingen Hawks, bitte verzeiht es uns. Ja, war leider auch nicht viel besser und tat mindestens genauso weh, Martin.
Ja, und die Heideköpfe, wie gesagt, ein bisschen mit anderen Pitchern angereist. Also Sommer, Hörger und Perez Padilla teilen sich die 5 Innings zusammen auf. Das Spiel geht, jetzt ist wieder so eine Frage, wem vertrauen wir hier, David?
20-1.
Geht's 20-1 aus? Okay, 20-1. Gut. Dann ist irgendwo noch ein Run mehr reingekommen. Denkt euch halt einfach, im 5. Inning sind 10 reingekommen. Vielleicht kann ja tatsächlich Easy Score nicht doch zweistellig können, sein Kästchen anzeigen. Nebendran sind 19 Runs. Also, 19 Hits, 19 Runs. 5 im ersten, 2 im zweiten, 3 im dritten, 9 im fünften. Plus irgendwann dazwischen ist noch einer passiert. Ich würde sagen, der ist im vierten passiert, einfach nur, weil da sonst nichts passiert ist. Auf der anderen Seite Tübingen wieder im ersten Inning, konnten aber dieses Mal wenigstens einen Hit landen. Das heißt, der Run, der reingekommen ist, zählt für jemanden als ein guter RBI. Und das ist Helpner, der hat damit Punkte nach Hause gebracht. Der hat Schmidt, den First Baseman, im ersten Inning nach Hause gebracht. Und ansonsten war es wieder die Heideheim-Heideköpfe-Show. Ich habe schon gesagt, mit Sommer, Hörger und Perez Padilla hat man das Spiel gewonnen. 70 Pitches, diesmal für 17 Batters faced, 17 Batters aus. Mercy Rule nach dem fünften Inning sogar schon. Ein Error auf Seiten der Heidenheimer, zwei Errors auf Seiten der Tübinger. Und viel mehr kannst du halt wieder wirklich dann nicht sagen. Ne? Also unendlich Anzahl an Hits. Drew Jansen mit 4 für 4, ein Home Run. Simon Liedtke 3 für 4, 7 RBIs. Yannick Walter 3 für 4, 2 RBIs. Gary Michael Owens nur 3 für 5 mit 2 Runs selber erzielt. Also war fast so, als ob wir 2 Jahre in die Vergangenheit reisen würden, als die Tübingen Hawks öfter an der Stelle waren, wo sie gemercy-ruled waren und Heidenheim halt noch einen Ticken stärker. Aber das sind nicht die Hawks, die wir gewohnt sind. Ich gehe halt einfach davon aus, dass halt auch überall in Deutschland hat es geregnet, auch im Tübingen Hawksland. Und da hat einfach alles nicht mitgespielt, einen schlechten Tag überall erwischt. Und Heidenheim hat einfach Gold gefunden mit jedem Schwung und Punkte nach Hause gebracht mit jedem Blick, den sie irgendwo hingesetzt haben. Sowas passiert, sowas muss man abschreiben. Und die Hawks halt einfach jetzt nächste Woche, haben sie nächste Woche ein Spiel, ob das so ist oder nicht, sagt der das Licht. Tatsächlich haben sie spielfrei das Wochenende, die Zeit nutzen, um das Ganze ein bisschen durchatmen zu können, das Ganze ein bisschen Revue passieren zu lassen, sich an seine Fehler setzen und die bearbeiten. Und dann geht das in 2 Wochen am, ja, ist kein langer Spieltag, ist ein weit verteilter Spieltag, geht es dann mit gewohnter Stärke wieder los und hoffentlich mit besseren Ergebnissen.
Ja, die Tübingen Hawks, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, um dass es wieder etwas nach oben geht, dass man wieder die alten Hawks hier in der Bundesliga Süd sehen kann. Und dann kommen wir zu dem Highlight an diesem Wochenende, am vergangenen Wochenende. Das fand statt in Paderborn. Und zwar trafen da die Paderborn Untouchables auf die Bonn Capitals. Und die Capitals, ja, ihrerseits bis dato eine weiße Weste. Und ich glaube, wenn eine Möglichkeit bestanden hat, sie irgendwie zu schlagen, dann sicherlich an diesem Wochenende. Also für die Paderborn Untouchables ist quasi der Zeitplan mehr als optimal gelaufen, denn die Bonn Capitals diese Woche super busy unterwegs, viele Spiele, vielleicht kommen wir gleich nochmal kurz im Champions Cup nochmal drauf zu sprechen, was die Spielanteilung da angeht und ob das so glücklich ist oder nicht. Aber wie gesagt, dementsprechend musste Coach Schmitz auch so vielleicht so ein bisschen gucken, wie er das Ganze managt, dass er seine Spieler jetzt natürlich nicht aus dem Rhythmus rausholt, aber ja auch nicht quasi die letzten, allerletzten Körner da komplett reinsteckt, um ja auch eine gute Show zu haben. wenn man vor dem heimischen Publikum in der Rheinaue dann spielt. Denn Fakt ist, für die Bonn Capitals, ja, also Playoff-Platz ist sicher. Ich würde sagen, der erste Platz ist an sich sicher. Ja, da dürfte auch fast nichts mehr passieren, außer sie ja geraten jetzt in irgendeinen Negativstrudel, von dem wir jetzt erstmal nicht ausgehen. Natürlich können sie vielleicht noch ein oder zwei Spiele verlieren, aus welchen Gründen auch immer, aber da muss jetzt auch schon dann viel Positives auch wieder für Paderborn laufen, dass man dann überhaupt noch darüber diskutiert, ob Platz 1 oder Platz 2. Aber sicher ist auf jeden Fall, Playoffs sind sie dabei und dementsprechend kann man vielleicht auch mal von der zweiten Riege ein paar Leute, junge Spieler einsetzen und versuchen, das Ganze irgendwie da zu stemmen. Und Spiel 1 hat schon gezeigt, okay, die Paderborn Untouchables sind dran, Martin.
Ja, sie sind dran. Du hast absolut in deiner Vorrede zu diesem Spieltag alles schon angegangen. Du hast auf der einen Seite mit den Bonn Capitals eine ungeschlagene Mannschaft, die aber ein sehr, sehr enges Zeitfenster hatte, jetzt im Champions Cup am Spielen ist, glaube ich, sogar jetzt gerade, während wir aufnehmen. Aber sehr früh im ersten Spiel Gas gegeben haben und vor allen Dingen halt einen im ersten, zwei im zweiten, einen am vierten, einen am fünften. Und dann erst im achten, neunten Inning sind die Untouchables dazu gekommen, Punkte zu machen, obwohl sie das ganze Spiel über schon Hits hatten. 5-2 geht das erste Spiel für die Caps aus. Auf 7 Hits bringen sie 5 nach Hause. 2 Errors haben sie verursacht, möchte ich natürlich sagen. Und die Untouchable Paderborn bringen auf 11 Hits 2 Leute nach Hause. Pitching von den Capitals, ich möchte jetzt nicht sagen, seltsames Pitching, aber halt, wie gesagt, sie versuchen die Arme ein wenig zu schonen. Und wenn das Spiel sicher über 9 Innings geht, frühzeitig auszuwechseln, nicht, dass einer der Pitcher bei dem harten Turnier, dem sie danach spielen müssen, ausfällt oder zu viel wirft. Wilhelm mit 2 Innings und 2 aus. Micelli hinten dran, der auch den Sieg zugeschlagen hat, wirft 3 Innings. Dann steigert nochmal 2 und dann, als es knapp wird, kommt er auf den Mount Nevrauskas, der erst seinen zweiten Save hat, tatsächlich aus dem Grund, weil seine Mannschaft immer zu viel führt. Aber haben wir schon gesagt, also da würde ich den Vertrag vielleicht nochmal angucken, denn er hat 4 Batters gefaced dieses Mal, hat keinen Strikeout geworfen, hat einen Hit abgegeben und hat sogar einen Run abgegeben. Also da ist, haben wir wahrscheinlich Probleme bei Nevrauskas. Vielleicht mal gleich einen Physio anrufen, vielleicht bei meinem Sportpsychologen Termin machen, denn das mit der Leistung wird es schwer für die deutsche Meisterschaft zu erreichen.
Nee, da spürt einer den Druck.
Ja, absolut. Nee, Bombenpitching und halt vor allen Dingen halt auch diese Pitcher gegen die vermeintlich zweitstärkste Mannschaft im Norden halt auch einfach das Spiel so klein halten. Und auf der anderen Seite Harrison, Seidel und Kemp konnten es halt nicht umreißen, konnten die Capitals halt nicht klein halten. Hier sind halt einfach die Runs reingekommen. 5-2, ein enges Baseballspiel auf beiden Seiten mit Momenten, auf beiden Seiten mit Highlights. Hat uns sehr viel Hoffnung für ein spannendes zweites Spiel gegeben. Und so kam es auch. Und ich weiß noch nicht, ob 17 Runs ein David Kania-Spiel ist oder ob das noch im Vergleich zu den Spielen der letzten Wochen eher schon ein normales deutsches Spiel ist. Aber 7 Runs auf Seiten der Bonn Capitals, 10 Runs auf Seiten der Untouchable Paderborns. So viel schon mal als Vorschau für Spiel Nummer 2. Aber deine Meinung zum ersten Spiel und die Voraussicht ins zweite Spiel, war das eher ein David Kania-Spiel?
Also das erste Spiel war absolut ein Top-Spiel, glaube ich, für die Fans vor Ort. Sicher das, was man auch sehen wollte, auch wenn es jetzt schlussendlich dann mit einem Loss geendet hat. Aber was man natürlich nicht sehen will, wenn man Number 2 in der Bundesliga Nord ist, dass man sich irgendwie wegschlubbern lässt, wie man so schön sagt, und da chancenlos ist, sondern dass es tatsächlich bis zum Schluss relativ eng geblieben ist, zeigt auf jeden Fall, dass im zweiten Spiel einiges drin war. Und 10-7 ist auf jeden Fall ein Spiel eher nach meinem Gusto. Als Marketingmanager kann man das natürlich, wie ich schon öfters gesagt habe, eindeutig besser vermarkten, spektakulärer vermarkten. Und dementsprechend, hat es endlich dazu gereicht, dass die Bonn Capitals hier gefallen sind, Martin.
Ja, vor allen Dingen halt das Pitching, haben sie viele Experimente, möchten wir es mal nennen, gesagt. Mit Wilson Lee als Starter, dann Jacob, Sanchez, Weller und Stommel hinten dran, haben sie die Innings voll bekommen, haben haben 9 Strikeouts geworfen, 14 Hits zugelassen, 10 Runs zugelassen, 9 davon earned und 7 Menschen ohne Anstrengung, 7 Leute gewalkt. Auf der anderen Seite Paderborn mit nicht viel weniger Pitcher, Göbert, Tucky, Harrison, Dembowski und Kemp, ihre 9 Innings zusammengeworfen, auch 9 Strikeouts geworfen, 11 Hits zugelassen, 7 Runs, davon 7 earned und 11 ganze Caps gewalkt. Da hat man versucht, auch wenn das Pitching natürlich nicht die Top-Pitcher von Bottom Capitals waren, das Spiel ihnen vielleicht noch so ein bisschen zurückzugeben mit den 11 Walks und dem einen Error, aber hatten sie nicht ganz angenommen. Paderborn ihrerseits ja offensiv stark. Das Ganze beginnt im 3. Inning mit den Capitals, die einen Run reinbringen und dann im 4. Inning 2 für Paderborn, im 5. 3 für Paderborn, im 6. Inning wieder 2 für Bonn und einer für Paderborn. Dann 1-3 im 7. Inning und 1-1 im 8. Und im letzten und 9. Inning schaffen es die Caps nochmal 2 Runs reinzubringen, sodass jeder im Ballpark ganz kurz den Atem anhalten musste und überlegen, okay, ist das nochmal drin? Schafft es die Offensive hier, das nochmal zu drehen? Können wir dann wieder zurückdrehen? Aber dem war denn nicht so. Kemp macht das Ding dann zu, kommt rein, macht die letzten beiden aus mit einem Strikeout und einem Ball auf dem Boden. 7 Pitches hat er gebraucht für seinen 2. Save. Harrison, der Pitcher in der Mitte, bringt somit seinen 2. Sieg nach Hause. Und die Bonn Capitals müssen sich ihre erste Niederlage auf die Fahne schreiben. Ob das verkraftbar ist, weil man ja so ein bisschen erwartet hat, dass die Pitcher schonen werden, dass sie vielleicht ein bisschen die Spieler schonen werden, weil eine ganz lange, harte Woche voransteht. Und auf der anderen Seite sehr unglücklich ist, dass sie natürlich dann an dem Wochenende auf die Untouchable Paderborn treffen. Kaum halt alles zusammen. Manchmal sind die Götter halt so, manchmal sind die Menschen, die Spielpläne machen, halt auch ein bisschen gehässig. Aber 10-7 an dem Wochenende und damit die erste Niederlage für Bonn.
Herzlichen Glückwunsch an die Untouchable Paderborn zum Sieg hier. Wilson Lee, überragender Start gehabt, das muss man auf jeden Fall dazu sagen, auch wenn es hier eine Niederlage schlussendlich gegeben hat. Ersten 3 Innings, 7 Strikeouts, nur 3 Hits zugelassen, selber ein RBI-Double gehauen und offensiv als auch defensiv seiner Mannschaft einen Gefallen hier getan. Spannend bleibt es jetzt natürlich nicht in der Bundesliga Nord, was den ersten Platz angeht, jetzt mit dieser ersten Niederlage, aber schlussendlich kann man sagen, dass die Bonner den Nimbus als unbesiegbare Mannschaft erstmal los sind. Vielleicht nimmt das auch so ein bisschen Druck von dem Deckel. Was denkst du? Oder hat man sich dann schon doch irgendwie gewünscht, dass man mit einer weißen Weste vielleicht in die Playoffs reingeht?
Ja, gewünscht schon. Ich glaube halt einfach, dass die Mannschaft, natürlich hat man es sich gewünscht und natürlich hat man auf den Spielplan geguckt und hat gesehen, verdammt, an dem Wochenende, wo wir vielleicht ein bisschen Kräfte schonen müssen, treffen wir wahrscheinlich auf die einzige Mannschaft, die uns dieses Jahr wirklich das Wasser reichen kann. Ich glaube halt einfach, wenn du deutscher Meister wirst, ohne Sieg ist das ganz geil. Ohne Niederlage ist das ganz geil, aber ich glaube halt, deutscher Meister werden an sich ist ziemlich ganz geil. Und wenn das Ziel ist, in der Champions League, im Champions Cup gut für Deutschland abzuschneiden und danach noch deutscher Meister zu werden, dann kann man das auch mit einer Niederlage kurz vor Ende der Saison, da sind wir noch nicht, aber du weißt, was ich meine, wir sind mittendrin und bis jetzt ungeschlagen zu sein, ist schon eine riesige Leistung. Da kann man das als Coach, Fan und Spieler vielleicht auf sich beruhen lassen. Wenn am Ende der Pokal zu Hause steht, redet über die eine Niederlage niemand mehr.
Also, was nehmen wir daraus mit? Eine Saison ohne Niederlage zu beenden ist geil. Und eine Meisterschaft aber zu gewinnen, ist ziemlich geil. Ja, also dementsprechend bleiben wir da einfach bei dem ziemlich geil. Und wir drücken quasi hier auch aus der Ferne allen Mannschaften die Daumen, die jetzt irgendwie noch um die Meisterschaft groß mitspielen, dass sie sportlich den Wettkampf aufnehmen können und das erfolgreich für sich gestalten können. Und Playoffs bringen uns zu dem letzten Spiel dieses Pfingstwochenendes, das am Montag stattgefunden hat. Und zwar haben da die Hamburg Steelers trafen die Hamburg Steelers auf die Doren Wild Farmers. Und die Doren Wild Farmers, stark zu Saisonbeginn, stark nachgelassen in der Mitte der Saison, jetzt auf einmal wieder von den Toten auferstanden. Und jetzt gegen, man will ja nicht sagen, den großen Bruder direkt um die Ecke, aber tatsächlich irgendwie ist es so, die Strahlkraft der Hamburger ist irgendwie immer so ein bisschen größer als hier dieses Asterix Galliadorf in Doren, was man da vorfindet. Und da ging es auf jeden Fall heiß her, denn für die Hamburg Steelers, auch diese Mannschaft, ähnliche Vorzeichen wie beim Spiel der Berlin Flamingos gegen die Cologne Cardinals, alles würde gerne genommen werden, also mindestens ein Sieg. Auf jeden Fall keine zwei Niederlage-Sweep für den Gegner, weil dann hätte man wirklich Probleme und dann wäre man ja unkontrolliert wieder mittendrin im Rennen, dass es schnell wieder raus aus dem Playoff-Rennen ging. Und man muss sagen, hey, die Doren White Farmers, wow, was sie für eine Schlagkraft haben, wie sie sich wieder erholt haben nach vielen, vielen starken Rückschlägen. Wir erinnern uns nur an dieses vermaledeite Spiel gegen die Bonn Capitals, wo es in dem einen Inning gefühlt 30 Runs gab oder so. Und man dann, könnte ich mich nur daran erinnern, die eine Folge von den Simpsons, wo einer, hör auf, der ist schon tot.
Ja, er ist doch schon tot.
Ja, da hätte man sich gewünscht, dass das endlich jetzt ein Ende irgendwie findet, dass ein Schiedsrichter sagt, okay, Schluss, werf das weiße Handtuch. Und sie haben sich zurückgekämpft und das macht diese Mannschaft einfach unfassbar sympathisch und lässt immer so das Herzchen auch von Martin und mir ein bisschen höher schlagen, wenn so eine Mannschaft sich halt tatsächlich wieder zurückkämpft. Und tada, sie sind wieder im Playoff-Rennen, Martin, denn sie haben, so viel darf ich verraten, zumindest mal einen Sieg schon in der Tasche gehabt.
Ja, sie hatten einen Sieg schon sehr früh in der Tasche gehabt und haben vor allen Dingen, jetzt müsste man die Wild Farmers, jetzt hatten wir sie zum Interview, jetzt müssten wir sie ja auch nehmen, wenn sie jemanden sweepen, bringen sie den Besen raus oder machen sie das mit der Heugabel, einfach so ein bisschen Stroh dann auf dem Feld verteilen, dass dann jemand mit der Heugabel wegbringt, mit der Mistgabel, wie man bei uns im Dorf sagt, ja, mit der Mistgabel hat man die Steelers nicht aus dem Land rausgejagt. Ich glaube, nach den beiden Spielen hat man den Jungs noch ein Bierchen und einen Burger angeboten, weil ist ja alles freundlich friedlich hier im Norden des Baseballs. Aber kommen wir doch erstmal ins erste Spiel. Das erste Spiel war alles außer freundlich friedlich für die Hamburger. Obwohl es gut angefangen hat, im ersten Inning schaffen sie einen Run nach Hause zu bringen, aber Doren antwortet drauf. Die einzige Art, wie man richtig auf sowas antwortet, mit zwei Runs, denn dann nimmst du die Führung nicht nur zurück, du behältst sie auch ein bisschen länger und im dritten erhöhen sie nochmal um eins, im fünften erhöhen sie nochmal um zwei und im sechsten erhöhen sie nochmal um eins und dann haben wir das siebte Inning und die Steelers bringen noch zwei Runs rein zu ihrem 3-6 und dann ist mal wieder in Schlagreichweite, ne? Das ist einmal Basen voll, einmal Basen leer und schnallst du die Führung. Das haben auch die mathematischen Genies und Coaches der Wild Farmers gesehen und haben dann entschieden, dass man dann selber 4 Runs im 8. Inning macht zum Endstand von 10-3. 14 Hits haben die wilden Farmer gesammelt. 5 Errors haben die Hamburg Steelers ihnen sozusagen Bälle auf die Hand gegeben. Dazu noch 6 Walks, 11 Bases umsonst. Und in der Offensive der Steelers hat es genauso mühselig ausgesehen, muss man einfach sagen. 3 Runs auf nur 5 Hits. Also die ganze Mannschaft konnte halt tatsächlich nicht großartig glänzen. Und Galkin, der 7 Innings durchgepitcht hat für die Wild Farmers, 4 Strikeouts gesammelt, einen Home Run abgegeben, auf den halt die Runs nach Hause gekommen sind, insgesamt 5 Hits. Und Wedemeyer hinten dran 2 Innings gepitcht, den Safe nach Hause gebracht mit einem Strikeout. Keinen Hit abgegeben, keinen Walk abgegeben. Und für 6 Leute, die er gefaced hat, hat er nur 24 Pitches gebraucht. Sehr gute Closing-Leistung hier von Wedemeyer. Und auf Seiten der Hamburger, Olic 4 Innings geworfen, hat den Loss aufgeschrieben bekommen. Und Müller hinten dran auch nochmal 4 Innings geworfen, haben zusammen 14 Hits abgegeben, 10 Runs, 8 davon earned, 6 Leute gewalkt, 2 Strikeouts geworfen nur und Müller am Schluss sogar noch einen Home Run abgegeben. Den hat sich dann Japp abgeholt, 2. für ihn diese Saison im 8. Inning auf Müller mit 3 On, also schöner 4-Run-Home Run, Grand Slam für Japp, der insgesamt 5 RBIs geschlagen hat in diesem Wochenende. Und so haben die Wild Farmers halt das Spiel gewonnen. Wichtig für ihren Tabellenplatz, aber noch umso wichtiger war Spiel Nummer 2 für die ganze Sache.
Ja, und Spiel Nummer 2 ging es tatsächlich um die Wurst. Konnte man zu den Berlin Flamingos und zu den Hamburg Steelers spieltechnisch aufschließen, sprich quasi die gewonnenen Spiele und die verlorenen Spiele, dass man auf jeden Fall mehr oder weniger gleich in der Tabelle ist. Und ja, es war ein super, super, super spannendes Spiel auf beiden Seiten. Und ja, die Wild Farmers are back in business, Martin.
Ja, Wild Farmers are back in business. Und Spiel 2 war dann, beide Mannschaften wussten, was auf dem Spiel steht. Möchte Hamburg tatsächlich eine dritte Mannschaft dabei haben, die um ihren Playoff-Platz mitkämpft? Und möchten die Wild Farmers auf der anderen Seite tatsächlich sagen, das ist unser Feld, das ist unser Sieg, wir möchten das ganze Ding nach Hause bringen? Und gehen wir mal so aus, war ein Nailbiter. 3-4 geht das Spiel aus. Doan Wild Farmers nur im einen einzigen Inning wirklich offensiv stark. Und das ist das vierte Inning. Da bringen sie die Punkte nach Hause. Da bringen sie 4 Runs nach Hause. Und dann Hamburg so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, schafft es 2 Runs im vierten und noch einer im sechsten zum Endstand von 3-4. Also die Wild Farmers 4 Runs auf 4 Hits, ein Error und 4 wurden gewalkt. 4x4 für den Sieg der Doan Wild Farmers. Und Hamburg halt einfach auf Ocha Diaz und Matusiewicz, nee, Matt, das ist schon wieder dieser Name, David. Du weißt, wer es ist. Matusiewicz, der sich seinen ersten Save eingeholt hat, hat, überraschend, das ist wieder Easy Score, 0,1 Inning gepitcht bei 9,1 Innings. Das macht alles keinen Sinn. Hat sich den Save abgeholt nach Easy Score. Wir gehen davon aus, dass er mehr geworfen hat als zwei Better. Holt sich das Ding nach Hause als Save. Auf der anderen Seite, Ocha Diaz holt sich den Sieg. Hera, Koch und Bäumer haben ihrerseits ausgepitcht, 10 Leute gewalkt, 6 Strikeouts geworfen, 4 Hits abgegeben und Herrera kriegt den Loss. Ja, damit die Wild Farmers, die Hamburg Steelers gesweept, ob jetzt mit Besen, ob jetzt mit grober Mistkelle und jetzt wird mir das richtige Wort nicht mal ein, aber ist auch egal, die Farmers.
Heugabel,
dankeschön, David. So. Aha. Auch spät für mich, von der Arbeit direkt hierher, keine Zeit gehabt, den Duden zu lesen, wie ich das normalerweise als Vorbereitung für diesen Podcast mache. Ich wäre beim Buchstaben H sogar gewesen, da wäre das Wort Heugabel auch vorgekommen, genauso wie Hamburg. Und Hamburg gesweept worden und damit sind wir auch durch, was das Wochenende in Deutschland angeht, was Spiele angeht. Nach dem harten englischen Wochenende vorne dran, war dieses Woche für viele Mannschaften etwas ruhiger. Und da möchten wir doch fast sagen, gehen wir mal uns die Tabelle anschauen, denn da hat sich im Norden tatsächlich ja was gedreht.
Ja, ein bisschen hat sich da was gedreht. Zumindest mal, was die Loss-Situation bei den Bonn Capitals angeht. Ein Loss haben sie jetzt, 17 Siege, das heißt 18 Spiele haben sie bereits absolviert. 4 Spiele mehr als die Untouchables aus Paderborn. Die können da noch mal ein bisschen nachlegen. Die sind nämlich auf Platz 2 mit 10 Siegen und 4 Niederlagen. Und dann gefolgt von den Doan Wild Farmers mit 7 Siegen, 11 Niederlagen, Hamburg Steelers 7 Siege, 11 Niederlage, Berlin Flamingos 7 Siege, 11 Niederlage. Und da sieht man, diese drei Mannschaften kämpfen absolut um die Playoff-Teilnahme. Und ja, komplett raus sind auch nicht die Cologne Cardinals, was das Playoff-Rennen angeht. 6 Siege, 10 Niederlagen, sind auch 2 Spiele quasi hinten dran, hinter den vorherigen Mannschaften. Also sie haben ja noch ein bisschen was im Köcher. Sie können auf jeden Fall zumindest mal Minimum gleichziehen. Ja, sollte auf jeden Fall in der Lage sein. Und im Maximum können sie tatsächlich an allen Mannschaften mal einen kleinen Hüpser auf Platz 3 machen. Von Platz 6 auf Platz 3. So einfach war der Sprung in die Playoffs, glaube ich, noch nie. Und auch für die Letztplatzierten hier, die auf Platz 7 mit 4 Siegen und 10 Niederlagen, die Dortmund Wanderers, ja, ist auch noch alles drin. 4 Spiele auch hier hinten dran, weniger gespielt zurzeit. Und auch hier kann ja noch so einiges passieren. Und auch hier können die, ich sag mal, ja, arrivierteren Teams nochmal überholt werden und ja, eine Überraschung stattfinden. Also es bleibt absolut spannend, was die Playoff- und Playdown-Teilnahme angeht. Also so eng beieinander habe ich es also gefühlt noch nie gehabt, dass das zwischen 3 und 7 quasi jeder noch irgendwie hätte rankommen können. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was den Norden angeht. Martin, ab in den Süden.
Ja, der Süden ist ein kleines bisschen weniger spannend, aber die Ausgangsposition ist ähnlich. Wir haben 2 Mannschaften, ja, na, eigentlich auch nicht so. Wir haben mit 16-2 Regensburg auf dem ersten Platz, die einzige Mannschaft, wo ich hundertprozentig sagen würde, da wird es nicht mehr spannend, da passiert nicht mehr viel. Heidenheim spielt gut genug im Baseball, um das auch zu erzeugen. Aber mit 14-6 Siegen ist es schon so ein bisschen, da möchte man sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, das ist eine hundertprozentige Sache, dass die den zweiten Platz machen. Denn die Münchner Disciples sind ihnen ganz nah auf der Spur, 12-7 Siege und 6 Niederlagen. Stuttgart Reds mit 11 Siegen und 6 Niederlagen da direkt hinten dran. Und Mainz mit 11-10, halt mit 21 Spielen auf Platz 1, halt was die Anzahl an Spieler angeht. Und dementsprechend halt, wenn du eine ausgeglichene Bilanz da hast, stehst du halt ein bisschen weiter unten. Aber halt 11 Siege sind da auch vorprogrammiert und schon in der Tasche. Wenn Stuttgart jetzt schlecht spielt und Haar schlecht spielt, ist es dafür Mainz immer noch die Möglichkeit, vielleicht so ein bisschen anzugreifen, so ein bisschen anzustechen und halt dann die nächsten drei Mannschaften abgeschlagen. Tübingen mit 4 Siegen und 16 Niederlagen, Mannheim mit 3-13 und Ulm mit 3-15. Mannheim da unten überraschend, muss man einfach sagen, ist man von dem deutschen Giganten eigentlich nicht so gewöhnt. Und Ulm, 3 Siege bis jetzt. Wer da unten jetzt absteigen muss, wer sich da halten kann, wer in die Playdowns wo stehen muss, das werden wir in Zukunft noch sehen. Das war es soweit aus der Tabelle. Und jetzt machen wir noch einen ganz kurzen Ausblick auf die ja, 3 Begegnungen, 6 Spiele des Wochenendes. Die Timer sah auf, du machst
mach den, du alle.
Ich mach alle, mach dann kommen wir am schnellsten. Dortmund trifft auf Paderborn am Samstag und H auf Mannheim am Samstag und Stuttgart trifft auf Ulm am Samstag. Dortmund, Paderborn, das ist jetzt der Moment, wenn unser Gag von Instagram funktionieren soll, ist das der Moment, wo Dortmund sweepen muss, um tatsächlich das Rennen um die Playoffs noch beizubehalten. München gegen Mannheim, zum einen sind es, wenn man sich die Tabelle anschaut, für H2 Pflichtsiege, um oben mitarbeiten zu können. Und Mannheim braucht eigentlich die Siege, um sich im Keller ein bisschen absetzen zu können. Dasselbe gilt für Stuttgart gegen Ulm. Und falls ein Split in einem dieser Begegnungen oder sogar ein Reverse-Sweep, also Mannheim oder Ulm, ihren Gegner streaken könnte, könnte das die Tabelle im Süden, was die Playoffs angeht, noch mal ein bisschen ans Straucheln bringen. Deswegen dort noch ein spannendes Wochenende hier an diesem Samstag im Norden und im Süden.
Ja, und dann lass uns doch nahtlos noch mal kurz zum Champions Cup nach Bonn rübergehen, denn der findet an diesem Wochenende statt. Und ja, eine tolle Veranstaltung. Und ja, es ist bereits so einiges passiert. Gerade live spielen die Bonn Capitals gegen die Curaçao Neptunes aus den Niederlanden und sie führen mit 6-2 im 7. Inning. Was halt ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Und lass mich doch einfach mal kurz, vielleicht haben wir jetzt hier einmal die.
Auf der Seite der Capitals findest du tatsächlich eine sehr gute Übersicht, wie die Standings sind.
Ja, dann mach du das, wenn du ja die schon siehst, weil ich bin auf der WBSC Europe-Seite und da ist das alles ein bisschen durcheinander. Aber hier habe ich auch Standings. Zack, Daily Report. Zack.
Also ich habe keine Siege hinter meinen Standings, deswegen müssen wir einfach mal hoffen, dass die so passen. Auf dem ersten Platz in Gruppe A habe ich Parma zurzeit. Ja, okay. Ich gehe einfach mal durch. Also Gruppe A sieht zurzeit bei mir so aus. 1949 Parma Baseball Club auf Platz 1, LD Amsterdam auf dem 2., die Heidenheim Heideköpfe auf dem 3. und Draki Brno. Da fehlt mir, als Deutscher fehlt mir ein Buchstabe dazwischen, aber es ist wahrscheinlich Draki Brno aus Tschechien auf dem 4. Platz. Und Gruppe B sieht bei mir so aus, Bonn Capitals auf dem 1., San Marino Baseball Club auf dem 2., Curaçao Neptunes Rotterdam auf dem 3. und Aeros Ostrava aus Tschechien auf dem 4. Platz. Können wir ein bisschen die Spiele durchgehen. Donnerstag, den 7. hat das Ganze, jetzt hat das nicht, genau, dienstags, Thursday hat es angefangen.
Nein, es hat am Mittwoch angefangen.
Mittwoch hat es angefangen. Nee, Tuesday.
Sogar, Siebter. Nee, stimmt, Dienstag.
Genau,
also, Dienstag der 7. Dienstag ging es los und da kann man sagen, unsere Heidenheim-Heideköpfe haben tatsächlich ins Spielgeschehen eingestartet gegen die Amsterdam, LND Amsterdam und konnten da mit einem 4-2-Sieg die Oberhand behalten. Und ja, die Top-Mannschaften hier, muss man auf jeden Fall sagen, sind die Parma Baseball Club, die ja in regelmäßigen Abständen so ziemlich alles weghauen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und das mussten tatsächlich auch so die Heidenheimer Heideköpfe gestern so ein bisschen zu spüren bekommen. Denn ja, gestern gab es dann böse Haue. Heute gab es böse Haue. 12:0 mussten die Heidenköpfe hier die Säge streichen. Und hier komme ich vielleicht ein bisschen nochmal dazu, was ich vorhin auch gesagt habe, was mir so ein bisschen missfällt an diesem Modus. Wieso ist man nicht ein bisschen flexibler, was die Zeitgestaltung angeht, wenn es tatsächlich Rain Delays gibt? Weil ich finde, du hast hier ein Top-Produkt, also ein Top-Mannschaften, die in Europa Baseball spielen. Und wegen Regen machst du dann Doubleheader, wo die Spieler quasi gegen zwei Top-Mannschaften hintereinander antreten sollen. Am selben Tag, macht für mich keinen Sinn. Ja. Also, wie gesagt, also da sollte man tatsächlich irgendwie versuchen, so frei zu sein, dass alles so, ja, besser zu strukturieren, besser zu verteilen, auch wenn ich weiß, natürlich, für die Organisation brauchst du Leute, da muss ja auch alles irgendwie gewährleistet sein. Das ist alles klar, alles gut. Dann vielleicht schon am Samstag letzte Woche das Ganze starten, dass es dann halt quasi über eine komplette Woche mehr oder weniger geht, aber dass du dann halt ein bisschen Puffer hast und der ganzen Qualität das Ganze abbringst. Denn wenn man sich anguckt,
Bonn Cap, also wenn ich es wirklich das jetzt mal anguckt, ne, also die haben also die Doubleheader auch so direkt hintereinander, einmal für Parma und einmal für die Bonn Capitals. Also Parma hat um 13 Uhr angefangen gegen Heidenheim zu spielen, wenn das schon vorbei ist, ja. Und müssen um 16 Uhr weitermachen, gleich im Spiel gegen Amsterdam.
Selbe, ja, liegen schon hinten, 6:4 im siebten.
Ja. Ah, okay, ist bei mir noch nicht aktiviert. Und selbe die Bonn Capitals, die müssen nämlich um 16 Uhr heute haben die angefangen, gegen die Neptunus zu spielen und dann um 20 Uhr das letzte Spiel des Tages gegen San Marino. Und wow, das ist echt ein super heftiges Matchup.
Ja, und du siehst, die Heidenheim Heideköpfe haben heute Morgen um 9.30 Uhr gegen Brno aus Tschechien gespielt, 2:8 da gewonnen. Und wie gesagt, dann um 13 Uhr, da ist ja quasi noch nicht mal ein Schnitzel gegessen worden. Ja, muss man dann halt hier gegen so ein Schwergewicht antreten und dann sich so in Anführungszeichen verprügeln lassen. Also ja,
jetzt muss man das so sagen, als für alle, die denken oder die andere Turniere kennen, weil ich war jetzt auf einem anderen Turnier, das natürlich mit mehr Mannschaften und anders ist, die spielen 9 Innings durch. Das ist jetzt irgendwie verkürzt, 7 Innings Doubleheader, die spielen 2 9 Innings Doubleheader ineinander durch. Aber gut, auf der anderen Seite muss man sagen, als deutsche Mannschaft bist du das ein bisschen gewohnt. Aber da hast du normalerweise...
Die anderen Mannschaften sicherlich auch. Darum geht es mir ja per se gar nicht. Nur du musst halt bedenken, die spielen ja quasi jeden Tag Spiele. Ne? Ja. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, okay, du hast jetzt 2 Tage off und dann spielst du nochmal einen Doubleheader oder keine Ahnung, sondern du hast da gespielt, dann spielst du nochmal, ja, und wie gesagt, also ich meine, du hast auch ein Top-Produkt, du hast auch eine Top-Mannschaften hier zusammen und willst doch quasi auch den Zuschauern ein Top-Baseball bieten, also dann auf gleicher Kraft, gleicher Augenhöhe und ja, dann machst du halt sowas und dann ist ja natürlich klar, dass du irgendwo dann auch als Coach dir sagst, okay, gegen Parma, ja, das ist jetzt ein Gruppenspiel, ich bin jetzt dadurch durch den Sieg gegen Brno, bin ich eh schon erstmal vielleicht qualifiziert für die nächste Runde, ja, brauche mir da jetzt nicht unbedingt ein Bein aufzureißen, da lasse ich halt vielleicht hier, keine Ahnung, einen jüngeren Spieler mal rein, der das Spiel irgendwie anfängt und einfach mal ein paar Körner zu sparen, ja, und ja, ich finde, wie gesagt, also das Produkt sollte man nie kaputt machen. Nee. So ist halt meine persönliche Meinung dazu. Dann entweder das Turnier halt nicht so unnötig, in Anführungszeichen unnötig aufblenden, es ist ja nicht, sind ja nicht viele Mannschaften da, aber wie gesagt, wenn du dann halt so ein Tight Schedule hast und dann hast du noch das Problem mit dem Wetter, was halt passieren kann, dann lieber so machen, dass es halt für alle Sportler irgendwie fair ist, fair bleibt und sie zumindest mal nicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde gefühlt Zeit haben zwischen den Spielen, um nochmal kurz zu regenerieren und dann nochmal eine Top-Leistung zu bringen. Weil selbst in der MLB hat man so 2-3 Stunden nochmal, wenn man Doubleheader spielt, nochmal Pause, Und dann geht es erst weiter.
Ja, vor allen Dingen, natürlich, du hast du gibst natürlich die Spiele im Vorfeld raus und für das, muss man einfach sagen, durchmischte deutsche Wetter der letzten Woche kann da niemand irgendwas, am wenigsten die Turnierleitung. Aber halt das dann vielleicht im Vorfeld so zu drehen, dass du zwischen diesen Spielen halt ein Spiel der anderen Mannschaften dazwischen bekommst. Du hast ja so viele Mannschaften da, müsst ihr bekommen. Aber keiner von uns hat mal ein internationales Turnier ausgerichtet. Ich habe mal versucht.
Lass uns doch mal ein internationales Turnier ausrichten.
Kann man einen schönen Bogen schlagen. Denn es waren nicht nur Saloy Hornets, die am Wochenende in Grün gespielt haben für uns. Denn wir hatten die Solingen Alligators mit Gastspielern bei uns. Und da gingen Grüße raus, vor allen Dingen an unser Klößchen. Und für den werde ich halt auch meine Pflicht tun und werde ihm sagen, let's go Baseball. Ich habe ein Spiel kommentiert, zur Geschichte dazu. Ich habe ein Spiel kommentiert und bin natürlich gewohnt, wenn ich kommentiere, zu Hause zu kommentieren. War aber jetzt hier nicht zu Hause.
Wow. Also, du verwirrst jetzt komplett alles Zuschauer. Ich persönlich weiß auch, was es geht. Ja.
Ja.
Du redest, ja, wir sind jetzt im Champions Cup gewesen, haben ja,
Spieler. Wir fahren von Champions Cup fahren zum wichtigen Baseball-Turnier. Ja,
keine Ahnung, keine Ahnung, wo du jetzt gerade für die Zuhörer bist. Also, du musst sie schon ein bisschen mitnehmen, wohin du denn die Brücke überhaupt schlagen willst. Ja. Also, für euch da draußen, Martin war am Wochenende bei einem ganz wichtigen Turnier, dem Eifel Cup, war er unterwegs für die Saloy Hornets mit am Start, hat gedacht, hey, ich möchte endlich mal wieder zelten, ich möchte endlich mal wieder raus, Pandemie ist vorbei. Und deshalb zieht er hier die Parallelen zwischen einem top besetzten Champions Cup, ja, und bei aller Ehre, ja, einem Saufturnier in der Eifel. Ja.
Also man möchte den allehrwürdigen, älteste internationale Baseballturnier, der zum 37. Mal abgehalten wurde. Ja, möchten wir jetzt doch hier nicht als Saufturnier.
Bevor du weiterredest, gibt es da einen Bierpokal? Ja, für irgendeine Mannschaft, die meisten Kisten Bier gesoffen hat oder so.
Nicht, dass ich wüsste, ich habe keinen Bierpokal gesehen.
Okay, dann nehme ich alles zurück. So, jetzt Martin, jetzt darfst du weiterreden.
Ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich grüße die Solingen Alligators. Genau. Wir hatten auch dreckiges Wetter, Spiele mussten verschoben werden und hat natürlich auch hier zu unglaublichen Problemen geführt. Aber mit den Solingen Alligators hat man versucht, auch Kontakte zu knöpfen. Und da ist vielleicht in Planung, in Zusammenarbeit mit den Solingen Alligators, ein ebenfalls prestigeträchtiges national-internationales Turnier auf die Beine zu stellen. Aber Name und genaues Arbeitsziel sind noch in den Wolken. Aber haltet da mal die Augen auf. Vielleicht schon nächstes Jahr, vielleicht in 10 Jahren gibt es da ein weiteres traditionell pflichtiges Turnier. War auf dem Eifel Cup, wie du schon gesagt hast, war ein wunderschönes Erlebnis. Waren sehr viele Baseballmannschaften da, 10 Stück an der Zahl, die innerhalb von 3 Tagen auf einem einzigen Baseballplatz ganz viele Spiele gespielt haben. Baseball mit einem Zeitlimit ist meiner Meinung nach wirklich nicht machbar. Also es ist absolut räudig, das ist nicht gut zu spielen und gibt sehr viele Möglichkeiten, das System ungut auszunutzen. Aber man muss einfach sagen, was da die Hawks gestemmt haben, die Eagles gestemmt haben, war Wahnsinn. Super gut vom Catering, super gut von der Location, super gut von der Ground Crew. Also wir hatten einen Tag wirklich so starken Regen, dass ich gedacht habe, da können wir heute den ganzen Tag kein Baseball mehr spielen. Und innerhalb von einer halben Stunde, nachdem es ein bisschen nachgelassen hat, haben die das Feld spielbar gemacht. Also von der Organisation bis über das Catering hin war das ein unglaublich tolles Event. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, da zu sein, es miterleben zu können. Und gebe ich nur die größten Wünsche und die größten Lobe raus. Und für nächstes Jahr, wer Zeit hat über Pfingsten und aus der Kante Söbrich da hinten kommt, darf gerne noch vorbeischauen, denn für ein leibliches Wohlunterhaltung ist bestens gesorgt. Und abschließend kann ich dazu nur sagen, let's go Baseball. David, MLB, oder hast du noch Fragen an den Eifel Cup?
Ja, Zülpich, also auch hier liebe Grüße. Natürlich möchte ich diesen Eifel Cup nicht unter Wert verstanden wissen. Es ist eine Institution, die ich schon damals zu meinen Saluja-Zeiten sehr, sehr gemocht habe, auch wenn ich nie daran teilgenommen habe, habe ich immer nur Gutes davon gehört und dementsprechend auch hier alles Liebe, alles Gute. Ich persönlich war auch am Wochenende auch auf dem Turnier, habe mich selber gespielt, aber die Series de Caribe war im Flamingo Park zu Gast. Und da haben sich die Mannschaften von Venezuela, Puerto Rico, Dominikanische Republik und Kuba ein Hauen und Stechen gegeben. Und war auch sehr spannend, schön zu sehen, mal internationales Flair im Flamingo Park zu haben. Und Martin, jetzt können wir quasi in den Flieger starten, nochmal kurz in der MLB vorbeischauen, was da los ist, denn wir sind heute ziemlich gut unterwegs gewesen. Und ja, für euch da draußen nochmal, wir drücken natürlich ganz, ganz doll unseren Mannschaften in Champions Cup, den Heidenheim Heideköpfe und den Bonn Capitals die Daumen für ein erfolgreiches Abschneiden und ganz weit kommen im Turnier. Und dann Martin startet den Flieger und dann fliegen wir rüber.
Da landen wir wunderbar in den Staaten. Unser Versprechen gilt jetzt schon für nächste Woche. Wir haben weniger in der Bundesliga zu reden nächste Woche. Und dann nehmen wir uns mal wieder richtig die Zeit raus, über die MLB einzugehen. Nicht nur, wer sind die Top-Mannschaften, sondern wer sind auch die Top-Spieler? Was ist überraschend? Weil jetzt sind wir schon fast 60 Spiele in der Season drin. Da können wir langsam anfangen, Predictions abzugeben, wie das Ganze aussieht. Und da würden wir doch einfach mal in alter Frische, wie wir das gemacht haben, einmal die Standings durchgehen für diese Woche, dass ihr wisst, was unsere Ausgangslage für nächste Woche ist. Und nächste Woche diven wir mit einem schönen, längeren Podcast gemütlich in das Ganze rein. Und da würde ich einfach sagen, fange ich denn mit der American League East an? Denn da thronen die New York Yankees gefühlt seit Woche 1. 40 Siege, 16 Niederlagen nur. Eins der heißesten Teams dieses Jahr. Gefolgt von den Tampa Bay Rays mit 33 Siegen zu 23 Niederlagen, den Toronto Blue Jays mit 33 zu 23, dann den Boston Red Sox, die 7 Siege in Folge genutzt haben und endlich eine ausgeglicheneren Statistik zu haben mit 30 Siegen und 27 Niederlagen, und Baltimore erwartet am letzten Platz 24 Siege, 33 Niederlagen. Ich mache die American League, du machst die National League weiter.
Dann bevor wir ja weitergehen, also ich meine, wir müssen jetzt keinen Deep Dive etc. machen, auf jeden Fall nicht, weil wir ja gesagt haben, dass wir uns das gerne dann für nächste Woche aufsparen. New York Yankees, kurzes Statement von dir, echt überraschend. Also wir haben ja kurzzeitig ja schon gesagt, Aaron Boone, oder ich bin ja der Aaron Boone-Hasser schlechthin, dass er vielleicht hier doch der Falscheste am Ruder ist. Und jetzt mit 40 Siegen, 16 Niederlagen, die erste Mannschaft, die diese magische Marke von 40 Siegen in dieser Saison erreicht hat. Überrascht dich das oder hast du das genauso erwartet?
Ich gehe ganz stark davon aus, dass am Ende der Saison bei uns ein ganz großer Dankeschön-Koffer, Körbchen steht, so mit den besten Essenswaren aus New York, also aus der Bronx, weil wir als wahrscheinlich einziger Experten-Podcast ihnen geraten haben, vielleicht mal einen besseren Physio einzustellen, dass die Leute nicht mehr permanent reihenweise kaputt umfallen. Weil tatsächlich sehen die Yankees sehr gesund aus. Die Yankees sehen aggressiv am Schlag aus. Die Yankees sehen vor allen Dingen defensiv besser aus, und was das Pitching angeht. Also man muss ja einfach mal dazu sagen, 101 Run Difference. Das wird tatsächlich dieses Jahr nur von den Dodgers ein bisschen geschlagen und dann von lange niemanden mehr, der nur in die Nähe von dieser Zahl kommt. Aber die Yankees richtig, richtig stark. Vor allen Dingen Aaron Judge, der vorgehabt hat, seine Rookie-Season wahrscheinlich zu wiederholen, der jetzt schon bei 22 Home Runs ist. Rizzo, der beste Einkauf, den die Yankees letztes Jahr gemacht haben. 14 Home Runs schon rausgeklopft. 4 Stolen Base, das bringt auch ein bisschen Geschwindigkeit den Yankees mit. Sieht richtig stark aus für die Bronx Bombers, und Stanton hat ebenfalls ein goldenes Jahr mit einem 274er Durchschnitt und 36 RBIs. Da funktioniert halt einfach jetzt wirklich alles. Die 1-2-3 Punches kommen rein. Das Pitching bricht nicht zusammen. Bis jetzt hat sich noch keiner wirklich verletzt. Das könnte tatsächlich die Saison werden, wo die Yankees mal mehr als ein Wildcard-Game in den Playoffs sehen, wo sie vielleicht bis zum Finale vorgehen. Aber Playoffs sind noch nicht und da ändert sich alles wieder. Ja, also Yankees nicht überraschend stark, aber so stark, weil sie mal nicht verletzt sind.
So eine Analyse, also zumindest mal die letzten zwei Sätze, hätte ich mir an sich gewünscht, wenn ich gesagt hätte, Martin, kurze Einschätzung von dir. Und Martin ist einfach komplett nochmal die ganzen Statistiken durchgegangen. Aber so kennen wir und lieben wir ja unseren Martin. Und dass er sich an gar nichts hält, was wir quasi so ihn abfragen, sondern dass er sein eigenes Ding macht. Wie Udo Lindenberg es schon mal gesagt hat. dann, Martin, mach doch einfach mal weiter mit der American League Central. Und ich unterbreche dich nicht. Ich möchte halt einfach, dass du bei deiner Statistikgeräte zumindest mal einen Max Kepler-Tracker nochmal mit einbaust. Denn die Minnesota Twins, und so viel darf ich schon verraten, sind Tabellenführer.
Ja, Minnesota Twins mit 33 Siegen und 25 Niederlagen sind Tabellenführer, Führer, gefolgt von den Cleveland Guardians mit 26-26, die ausgeglichen da stehen. Und das war es halt mit ausgeglichenen Mannschaften in der American League Central. Die White Sox mit 26-28, Detroit mit 23-33 und Kansas City mit 18-37. Nicht komplett abgeschlagen, die White Sox, aber ich habe mich auf dem Baseball, also auf dem Pokal halt auch mit vielen Leuten unterhalten und auch manchen, die Baseball schauen, jemanden getroffen, der ein White Sox-Jersey anhatte. Und der hat ebenfalls das, was du schon erwähnt hattest, in den Playoffs letztes Jahr, das Gefühl, dass die sich ein bisschen zu sehr auf Pling-Pling und sowas setzen und darüber Baseball verlieren. Und wer Baseball nicht aus den Augen verloren hat, ist unser deutscher Right-Fielder bei den Twins, Max Kepler. Nicht mehr Zweiter in jeder Kategorie bei seiner Mannschaft, aber dennoch mit 6 Home Runs, 27 RBIs, 255er Schlagdurchschnitt, bei 161 at-bat, 23 Runs erzielten, 41 Hits. Eine gute Saison erwischt, steht bei den wichtigen Offensivkategorien auf Platz 4 seiner Mannschaft. Und da muss man einfach sagen, Max Kepler macht einen guten Job dieses Jahr. Nicht das absolute Glanzjahr, nicht das MVP-Jahr, aber für alle Deutschen und für allen Kepler-Fans ein richtig, richtig starkes Jahr hier von unserem Max. Gut, und dann gehen wir weiter zur American League West, zu den Houston Astros, die auf Platz 1 stehen mit 36 Siegen und 21 Niederlagen. Dann die LA Angels haben den ersten Platz geräumt, 31 Niederlagen. Texas Rangers 26-30, Seattle Mariners 26-31. Und auf dem letzten Platz abgeschlagen, traurigerweise, die Oakland A's. Und mein kurzes Fazit noch hier dazu. Ich glaube, mit der 1-0-Niederlage gegen die Boston Red Sox gestern Nacht, das ist, glaube ich, eine 14-Spiel-Niederlagsserie für die LA Angels, die längste in der Geschichte des Franchises. Also, ich muss all mein Lob vielleicht wieder zurücknehmen. Vielleicht kriegt Mike Trout doch keinen Ring dieses Jahr.
14 Niederlagen, das tut wow. Höllisch weh. Höllisch weh tut auch, wenn man sich die Memes anguckt, wenn es um die Zuschauerzahlen bei den Oakland A's angeht, ja, keine Ahnung, 2000 und im College-Meisterschaftsspiel 7000, das ist natürlich, ja.
Und dazu habe ich nächste Woche noch eine ganz lange Geschichte zu dem, was bei Oakland abgeht, weil ich das aktiv aus Blicken mehrerer Oakland- und Baseball-YouTuber verfolge.
Sehr schön, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Also nächste Woche gibt es ein kleines Oakland Athletics-Special hier für euch zu hören. Und ich übernehme jetzt für dich, Martin. Ich mache mit der National League weiter. Und worauf ich mich freue, ich gucke mal auf meine Uhr, fast genau in einem Monat wird der Papa mit dem großen Flieger übersetzen nach Amerikanski und er wird aus dieser National League East 3 Mannschaften auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Das wären einmal die New York Mets, die zurzeit auf dem ersten Platz thronen, eine sehr, sehr gute Saison spielen, 38 Siege, 21 Niederlagen zurzeit zu verzeichnen haben. Die Atlanta Braves werde ich nicht sehen. Die sind auf Platz 2, die spielen 30, die haben zurzeit 30 Siege, 27 Niederlagen, haben aber eine schöne Winningstreak von 7-7 in Folge, also läuft bei denen zurzeit. Wen ich mir angucken werde und welche Stadion ich auf jeden Fall mir anschauen möchte, ist das von den Philadelphia Phillies. Und mal gucken, was Bryce Harper so drauf hat. Vielleicht bringt ja der Papa auch mal so einen schönen Home Run oder so. Ja,
bring mal eine Schwaber-Bomb mit. Das wäre ganz lieb von dir.
Eine Schwaber-Bomb. Vielleicht auch ein Autogramm für dich. Ich habe ja jetzt kleine Kinder und ich weiß ja, Kinder kannst du wunderbar instrumentalisieren, indem du denen irgendwie irgendein Plakat hinhältst, ja, wo sie es eh nicht verstehen. Ja. Und dann einfach die Autogramme für mich dann bleiben.
Ah, ja? Der Papa hat das raus, wie er die Welle kriegt.
Absolut, absolut, absolut. Ja, wie gesagt, 27 Siege, 29 Niederlagen stehen die Phillies auf dem 3. Platz in der National League East, gefolgt von den Miami Marlins, die ich mir nicht angucken werde, wo ich aber schon war. Mit 24 Siegen und 30 Niederlagen sind sie auf dem 4. Platz. Und die Washington Nationals, die werde ich mir tatsächlich auch versuchen anzugucken. Die sind auf dem letzten Platz, 21 Siege, 37 Niederlagen. Das sollte es nicht ein großes Problem sein, an Ticket zu kommen. In der National League Central, wie gewohnt, sagen wir immer, die verrückteste aller National Leagues. Ja, Milwaukee thront ganz oben. Aber wenn ich mir einfach mal die Streaks angucke, da hat keine Mannschaft zurzeit eine Winning Streak. Noch nicht mal eine Mannschaft von diesen fünf Teams hat zurzeit zumindest mal ihr letztes Spiel gewonnen. Also wir haben Milwaukee Brewers auf Platz 1 mit 33 Siegen, 25 Niederlagen, aber einer Losing Streak von 5 Spielen in Folge verloren. Dann haben wir die St. Louis Cardinals, die, wie schon öfters erwähnt, mit ihren Altherren in die letzte Saison reingehen und alles daran setzen wollen, in die Playoffs zu kommen, mit 32 Siegen, 25 Niederlagen, aber auch eine Losing Streak von 2. Dann, Überraschung, Überraschung, deine Pittsburgh Pirates, ja, die, ich sag ja, wir stacheln, glaube ich, immer die Gegner an, die hören uns und dann denken sich, die sind zwei Spackos, denen zeigen wir es. Ja, 24 Siege, 30 Niederlagen ist jetzt nicht die allerbeste aller Statistiken, muss man ganz offen und ehrlich zugeben. Aber es reicht für Platz 3, die Chicago Cubs, immer noch im Rebuild, immer noch im Neuaufbau und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Zeit so sein. 23 Siege, 33 Niederlagen auf dem vierten Platz und die Cincinnati Reds konnten etwas durchatmen, haben es jetzt auf 20 Siege, 36 Niederlagen gebracht, also es sieht nicht mehr ganz so düster aus, wie es noch vor ein, zwei Wochen ausgesehen hat. Ist zwar jetzt auch kein Ruhmesblatt, aber es ist jetzt nicht so schlimm, wie es war. Ja, und die in der National League West, meine Kinder, schöner Side-Fact hier, die Tante von meiner Frau hat eine Katze, die heißt Smokey und die Kinder lernen jetzt so langsam so ein bisschen das Babbeln und anstatt Smokey sagen sie die ganze Zeit Mucki! Ja, also brüllen sie das die ganze Zeit. Ich hoffe, dass vielleicht die Dodgers dann im Osten irgendwie gastieren, dann werde ich sie relativ nah am Outfield-Zaun positionieren und dann zum Mucki-Rufen animieren, denn dieser Mann spielt auch dieses Jahr eine sehr, sehr starke Saison bis jetzt. Darüber können wir vielleicht nächste Woche auch noch mal ein bisschen sprechen. Und beschert den LA Dodgers einen ersten Platz, 36 Siege, 20 Niederlagen, ja, eine Run-Differenz von plus 112. Ja, Business as usual, möchte man fast meinen, bei den Dodgers. Also jetzt nichts Neues, nichts Unerwartetes. Aber ja, wenn man bedenkt, sie haben ja auch so ein bisschen ja mit Abgängen zu kämpfen gehabt. Und Corey Seager ist da zu erwähnen. Und ja, trotzdem ja so confident da zu sein, so positiv eingestimmt zu sein. Ja, à la Bonheur. Die San Diego Padres, auch ohne Tatis Jr. läuft es. Zumindest mal auf den zweiten Platz kommen sie mit 35, 7, 22 Niederlagen. Aber was die Run Difference angeht, weit, weit hinter dem Erstplatzierten aus L.A. Die San Francisco Giants mit 30, 7, 25 Niederlagen folgen auf dem dritten Platz, gefolgt von den Arizona Diamondbacks mit 27 Siegen, 31 Niederlagen und den Colorado Rockies auf dem vierten mit auf dem letzten Platz in dieser National League West mit 24 Siegen, 32 Niederlagen. Und ja, das war's für diese Woche von der MLB, wie versprochen, und Martin hält für gewöhnlich seine Versprechen. Machen wir nächste Woche einen bisschen größeren MLB-Block da draußen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach und ja. Das soll es an sich von mir soweit gewesen sein. Mir hat es wieder irre Spaß gemacht, Martin, mich mit dir über Baseball auszutauschen. Und ich hoffe, du findest den nächsten Weg mal hier nach in das große B. Und dann führe ich dich in die Besonderheiten des Berliner Baseballs ein Stück weit ein.
Die Besonderheiten des Berliner Baseballs sind ebenfalls 3B. BBB, Besonderheiten Berliner Baseballs. Ich sag ein bisschen anders, als David das gesagt hat. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das nicht, dass wir nächste Woche über MLB reden. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, dass wir nächste Woche mehr über die MLB reden. Ja, diese Woche ein wenig verkürzte Folge, David und ich beide wenig arbeitstechnisch im Stress. Deswegen gibt das heute nur eine Stunde 17 oder eine Stunde 18 nach dem Cutten. Ich hoffe, ihr könnt uns das nachsehen, dass wir euch nicht wieder zwei Stunden über Baseball totlabern. Aber nächste Woche MLB satt, MLB nonstop. Deutsche Baseball-Bundesliga halt das, was passiert und ein bisschen Rückblick, wie denn jetzt dieser komische Champions Cup denn ausgegangen ist, wer jetzt Champion ist und was er davon hat, außer einen coolen Titel, das erfahrt ihr alles nächste Woche. Mein Name ist Martin de Biertselzer, auf der anderen Seite ist es David de K. Kania. Wir sind Bald Bearded Baseball.
Strike in dein Ohr.
Ciao, ciao.
Ciao.
And Harper to center, way back. Way back, see you later!